Ich will euch heute in eine Geschichte mitnehmen, die etwa 1500 Jahre vor Christi Geburt stattfand. Das Volk Israel lebte damals unter harten Sklavereibedingungen in Ägypten, in das Land, das sie mal einer Zeit freiwillig gekommen sind und gute Geschäfte gemacht haben, hat dieses Land mit der Zeit sie aber versklavt, und viele Jahre Sklaverei und Unterdrückung waren jetzt hinter ihnen, aber Gott hat geplant, sie in die Freiheit zu führen. Gott selbst hat sie befreit, und jetzt müssen sie ungefähr 800 Kilometer Fußmarsch machen. Das wäre eigentlich auf dem geraden Weg. Das ist hier auf der Karte oben. Das wäre der kürzeste Weg. Und das ist jetzt eine Karte, wo die so nach Recherchen am höchstwahrscheinlichsten so gewandert sind. Genau kann man es ja nicht mehr sagen. Aber Gott hat nicht den einfachsten Weg ausgesucht, nicht den kürzesten. Ja, 800 Kilometer Fußmarsch, und das mit inklusive sämtlichen Klamotten und Kindern. Ja. Die Sola-Menschen können da ein Liedchen von singen. Aber nur einen Tag. Fußmarsch ist schon viel. Ja. Ja, jetzt stell dir mal vor, du wärst auch dabei unter diesem Volk. Ich habe diese Geschichte in 2. Mose 14 mir rausgesucht, Kapitel 14. Aber kurz vorher, noch in Kapitel 13, Vers 20 und 21, da beginnt die Reise, und so zogen sie aus Sukkot, die Stadt Sukkot, und lagerten sich im Etam, am Rand der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Genau. Könnt ihr euch diese Säulen vorstellen? Rauchsäule und Feuersäule. Das ist schon richtig krass, finde ich. Wenn Gott so einen führt. Ich denke, dass an dieser Stelle auch eine besonders klare Führung Gottes ist. Gott selbst führt sein Volk. Ein sichtbares Zeichen. Stell dir vor, du bist auch dabei und siehst dieses Zeichen. Tag und Nacht siehst du es. Klare Führung Gottes, das ist echt toll, oder? Auch wenn ihr viel wandern müsst. An dieser Stelle fiel es wahrscheinlich keinem besonders schwer, Gottes Führung zu akzeptieren und zu glauben. Und wenn wir sie fragen würden, seid ihr sicher, dass euch der Herr führt? Wahrscheinlich würden ziemlich alle Ja sagen. Aber dann passiert was Merkwürdiges. Gott sagt, dreht um und lagert euch am Meer. Also auch dieser Befehl kommt vom Herrn, weil er sagt, das ist Kapitel 14, ab 1. Vers, und der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hahirot lagern, zwischen Migdol und dem Meer, gerade gegenüber von Baal-Zephon, sollt ihr euch am Meer lagern. So, diese Orte kennt natürlich jeder, geläufige Dörfer. Nee, also für mich sind das auch alles so fremde Wörter und Orte, aber ich habe mir das auf der Karte ein bisschen genauer angeschaut, und das Meer ist vielleicht jetzt ein bisschen schlecht hier zu sehen, aber das geht bis hier oben. Und jetzt sagt Gott, jetzt hier, geht mal Richtung Süden. Vielleicht denkt jetzt jemand, was soll das? Da unten ist das Meer, da kommen wir eigentlich über das Meer gar nicht mehr rüber. Da ist kein Weg. Vielleicht kommen da bei manch einem schon die ersten Zweifel auf. Und der Herr redete zu Mose, ab Vers 3 lese ich jetzt, denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihnen nachjagt, und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Ich möchte auch in dieser Situation nochmal darauf hinweisen, wer das Volk Gottes führt. Das ist nämlich der Herr, ordnet das alles an. So jagten die Ägypter ihnen nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi Hachriot gegenüber Baal Zephon. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen ihnen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Boah, wie würdest du reagieren? Vor dir das Meer und hinter dir die mächtigste Armee der damaligen Zeit. Kein Fluchtweg, keine Chance. Und jetzt beginnt die Panik. Jetzt werden Schuldige gesucht. Und dann Vers 11. Und sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast? Damit wir in der Wüste sterben, warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen, denn es wäre ja für uns besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Puh, denke ich. Überleg mal, Gott zieht vor seinem Volk in einer Feuersäule her und zeigt ihnen den Weg. Eigentlich kommt alles von Gott, oder? Wir als Zuschauer dieser Geschichte sehen die Reaktion dieses Volkes und denken jetzt vielleicht, was, warum greifen sie dann jetzt Mose an? Ja, in ihrer Panik beschuldigen sie Mose, dass er sie überredet hat, aus Ägypten wegzuziehen. Krass, oder? Da die Bibel auch für uns geschrieben ist, versuche ich mich in diese Situation reinzudenken. Sind wir besser? Würden wir auch so reagieren? Hätten wir Panik oder Panikattacke? Ich denke in solchen Momenten, wofür ist das gut? Meint Gott es wirklich gut mit mir? Warum lässt Gott das zu? Vielleicht kennst du solche Situationen aus deinem persönlichen Umfeld. Das wird in der Bibel oft mit einem Meer verglichen, da wo du einfach nicht weiterkommst. Das kann sein Krankheit, finanzielle Sorgen, Eheprobleme, Angst, Überforderung, innere Kämpfe, Depressionen, Zukunftsängste. Momente, in denen du einfach keinen Ausweg mehr siehst. Denn solange der Weg logisch aussieht, reden wir leicht über Gott und vertrauen leicht auf Gott. Aber was passiert, wenn Gottes Führung für uns plötzlich keinen Sinn mehr ergibt? Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereitet hat. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Ihr sollt einfach ruhig bleiben und glauben, so verstehe ich das. Gott hat die Welt unter seiner Aufsicht. Wir brauchen die Welt nicht noch extra kontrollieren. Sie ist nicht unbeaufsichtigt. Gott ist da und lenkt alles auch in diesem Moment. Erwarten wir immer nur das Beste von Gott? Es ist zwar vielleicht nicht immer das Beste für den Moment, aber insgesamt dient es uns zum Besten. Das Meer vor Israel war keine schlechte Planung von Gott. Die Ägypter hinter ihnen war kein Unfall. Gott herrschte über alles. Und obwohl die Israeliten rumzickten und auch Mose angreifen, verfolgt Gott konsequent seinen Plan. Seinen Plan, dass sie an ihn glauben lernen. Dass sie glauben, dass Gott es mit ihnen gut meint. Und dass sie Mose gehorchen sollen. Das lesen wir am Ende dieses Kapitels. Im Vers 31. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Also sie fassten festes Vertrauen zu ihm und zu Mose, seinem Diener und seinen Bevollmächtigten. Unsere Umstände, die Gott uns gibt, sind ein wesentliches Mittel, das Gott gebraucht, um uns zu erziehen und uns umzugestalten in das Ebenbild seines Sohnes, was wir auch Heiligung nennen. Ich werde nie in eine Situation geraten, in der Gott die Herrschaft nicht hat. Jeder unserer Augenblicke hat der Herr unter Kontrolle. Als ich die Predigt schon so weit vorbereitet hatte, war ich letzten Dienstag noch beim Zahnarzt und dann dachte ich, jetzt kannst du es ja mal trainieren, wie du dem Herrn vertraust. Am Anfang war es ja auch noch ganz simpel, aber dann kam dieses schreckliche Gerät, das so erbärmlich jault. Und ich dachte, die operiert mir da ganz das Zahnfleisch jetzt raus. Aber dann dachte ich, ja, vertraust du jetzt dem Herrn? Wenn das so sein muss, dann dient es wahrscheinlich schon dir zum Besten. Aber auch da erwischt man sich selbst, wie schnell man an seine Grenzen kommt. In Situationen, wo ich nicht weiter weiß, wofür das gut ist, oder ich verfalle in Panik vielleicht. Aber Gott hat alles unter Kontrolle. Ich brauche ihm nur Vertrauen. Ja, Herr, wir sind aufgebrochen, in das Land zu gehen, das du uns versprochen hast. Aber vor uns liegt das Meer. Sinnbildlich steht das Meer in der Bibel oft. Da, wo keine Lösung ist, kein Weg ist, keine Kraft mehr habe. Und hinter mir holen mich meine Sklaventreiber ein. Die alten Muster, alte Versuchungen, alte Ängste, alte Schuld. Dinge, von denen Gott mich eigentlich schon längst befreit hat. Die sind plötzlich wieder da und versuchen uns wieder zu versklaven. Ich fasse zusammen nochmal. Gott macht das Meer deiner Probleme nicht einfach weg, sondern führt hindurch. In Situationen, wo du absolut nicht weiter weißt, da stehst du wie vor einem Meer und der Weg ist versperrt. Und die Probleme rücken immer näher heran. Und plötzlich macht Gott einen Weg frei. Einen ganz neuen Weg. Nicht einen Weg, den du vorher nicht gesehen hast, den du übersehen hast, sondern dieser Weg war vorher einfach nicht da. Den gab es nicht. Oft habe ich einfach gebetet, Jesus, hilf mir, Jesus, hilf mir. Ich sehe einfach keinen Ausweg. Und dennoch, wir wissen aber, dass alle, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. In Römer 8, Vers 28 kriegen wir das nochmal bestätigt. Wir wissen, dass unser Herr Schwierigkeiten gebraucht, um sein großes Werk in unserem Leben voranzubringen. Die stärksten Momente in unserem geistlichen Leben und am Dienst am anderen sind oft in kleinen und großen Schwierigkeiten. Eigentlich in den Momenten, die wir würden versuchen zu vermeiden. Das Volk Israel würde auch gerne diesen Moment vermeiden. Vorne das Meer, hinten die anrückenden Sklaventreiber. Nee, diesen Moment wollten sie bestimmt nicht. Aber es stellte sich heraus, das ist einer der großartigsten Momente in der Geschichte des Gottesvolkes war. Mose streckte dann die Hand auf Gottes Befehl, streckte Mose den Stab über das Meer und das Meer teilte sich, sodass das ganze Volk zusammen, beisammen und gemeinsam diesen Rettungsweg durchgehen konnten. Dadurch erkennen sie Gott noch viel tiefer und dass man Gott wirklich glauben kann und sich auf ihn verlassen kann und dass er sein Versprechen hält. Dass Gott sogar in den unmöglichsten Situationen alles im Griff hat. Dieses Vertrauen wünsche ich dir auch. Diese Geschichte in 2. Mose 14 erinnert uns daran, Gott herrscht über alles. Und zwar nicht nur über die schönen Momente unseres Lebens, nicht nur über unsere Siege, nicht nur über Zeiten, in denen wir das deutlich spüren, sondern Gott herrscht auch immer in unseren Krisen und unseren Ängsten und unseren Sackgassen, unseren Kämpfen. Und vielleicht ist genau dein persönliches Schilfmeer der Ort, an dem du Gottes Treue noch tiefer kennenlernen wirst, als jeweils mal zuvor. Und so passt diese Geschichte auch zu Pfingsten. Denn auch die Jünger, die standen da, wie vor einem Meer. Jesus war gekreuzigt, dann war er verstanden, dann ist er in den Himmel gefahren und war jetzt weg. Was nun? Die Jünger wussten erstmal nicht, was weiterkommt. Sie sollten einfach warten. Wie soll es jetzt weitergehen? Sie waren nicht immer die starken Glaubenshelden, für die wir sie annehmen. Sie hatten auch Ängste und sie wussten nicht, was kommt. Die politische Lage war damals extrem gefährlich. Die Zukunft war komplett unklar. Aber Jesus hatte ihnen versprochen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und am Pfingsten geschieht genau das. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist. Der gleiche Gott, der Israel durch das Meer führte, lebt heute mit seinem Heiligen Geist in uns. Ist das nicht großartig? Der Herr wird für uns kämpfen. Er herrscht über alle unsere Lebensumstände. Und deshalb dürfen wir ihm auch heute vertrauen. Dieses Vertrauen wünsche ich euch allen. Amen.